Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert zum Thema Frieden. Wir hier in Deutschland sind damit ja jetzt schon gefühlt lange gesegnet. Aber es gibt selbst in Europa noch Ecken, da ist Frieden nicht normal. Und da gab es vor gar nicht allzu langer Zeit Krieg. Auf dem Balkan gab es noch bis Anfang der 1990er Jahre den Vielvölkerstaat Jugoslawien, in dem unter anderem Serben, Kroaten, Slowenen und Bosniaken miteinander gelebt haben. Doch wegen teils jahrealter Konflikte gab es Anfang der 90er Jahre Krieg. Nicht nur einen, sondern gleich mehrere. Unterschiedliche ethnische und religiöse Gruppen, die lange friedlich als Nachbarn miteinander gelebt haben, sind aufeinander losgegangen. Krieg von seiner grausamsten Seite, mitten in Europa, das ist noch keine 30 Jahre her. Milena Šarković ist gegen Ende des sogenannten Kroatienkriegs geboren, in Serbien. Doch nach Kriegsende gehen sie und ihre Familie zurück nach Zagreb. Denn Milenas Eltern haben vor dem Krieg viele Jahre in Kroatien gelebt. Jetzt gehört sie zur serbischen Minderheit. Und das wird ihr auch deutlich gemacht. Ich habe sie gefragt, warum seid ihr eigentlich zurückgegangen nach Kroatien, wenn es in anderen Regionen auf dem Balkan für euch viel einfacher gewesen wäre?
Ja, vielleicht, wenn es um das ethnische Problematik geht, aber die Lebensbedingungen waren nicht so gut da. Und der andere Teil meines Familiens war hier in Kroatien geblieben, also in Zagreb. Und sie haben immer versucht, uns zu
zurückzuholen.
Genau. Und dann hat mein Vater einen Job in Slowenien bekommen. Er hat sich so eine Stelle beworben in einem kleinen Staat an der Grenze zwischen Slowenien und Kroatien. Und deswegen sind wir zurückgekommen.
Wann hast du denn das erste Mal gemerkt, als ihr wieder zurück wart in Kroatien, oh, ich gehöre nicht voll dazu, weil ich zur serbischen Minderheit hier in Kroatien gehöre, obwohl Kroatien eigentlich das Land ist, aus dem wir ja kommen?
Als ich jung war, ich wusste nicht, was alles bedeutet. Aber ich habe es das erste Mal gefühlt, dass ich ein bisschen anders bin, als ich hergekommen bin und als ich Serbisch gesprochen habe. Also ich hatte diesen serbischen Akzent, obwohl es fast dieselbe Sprache ist. Man kann es erkennen. Und ich habe Serbisch gesprochen und dann die anderen Kinder haben es bemerkt und sie würden etwas sagen und ich fühlte mich für das erste Mal anders.
Was haben die denn gesagt, die anderen Kinder?
Sie haben mich nicht beleidigt, sondern lächeln. Und
ah, sie haben dich ein bisschen ausgelacht?
Ja.
Okay. Ausgelacht ist ja jetzt auch nicht nett, aber sie haben dich jetzt nicht beleidigt, so von wegen, du bist Serbin und wir sind hier alle Kroaten, sondern sie haben einfach ein bisschen dich belächelt.
Ja.
Okay.
Ja, und dann habe ich es verstanden, dass es etwas vielleicht nicht Gutes ist und dass ich es lieber verstecken sollte.
Wie hast du das gemacht? Du hast ja schon allein durch den Namen fällst du ja in Kroatien schon auf, weil alle wissen sofort, das muss eigentlich eine Serbin sein. Der Name sagt es schon.
Nach ein paar Monaten habe ich begonnen, Kroatisch zu reden oder einfach meine Sprache entwickelte sich in eine kroatische Richtung und ich habe fast alles, mein Akzent und all die Wörter, die nicht zum Kroatisch gehörten, ich habe sie einfach weggelassen. Und also ich habe mich ein bisschen assimiliert hier. Also mein Name, es kann sein, dass es für welche Leute ein deutlicher Signal ist, dass ich vielleicht eine serbische Herkunft habe, aber für andere muss es nicht so sein. Es gibt Milenas hier auch. Es ist nicht so oft,
auffällig.
Aber ja.
Wie hast du dich denn da gefühlt oder wie fühlt man sich generell, wenn man merkt, ich wegen meiner Herkunft werde in dem Land, in dem ich lebe, erstmal belächelt, ein bisschen auch ausgegrenzt. Ich bin eigentlich so eine Art Einzelgänger, obwohl ich eigentlich gerne mit allen anderen befreundet und zusammen wäre, so wie alle anderen auch. Wie hast du dich denn da als Kind gefühlt, als du angefangen hast, dich selber ein bisschen, man muss ja sagen, dich selber zu verleugnen im Grunde genommen und deine Herkunft zu verleugnen?
Ich war immer als Kind ein bisschen zurückgehalten und schüchtern und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Mhm. Ich habe es immer versteckt. Also ich habe versucht, mich als Kroaten vorzustellen, nicht bewusst, aber einfach, ich habe meine Herkunft nicht so betont. Das war nicht gut, offensichtlich. ich war immer misstrauisch von Leuten. Und ja, ich habe mich selbst supprimiert. Ich hatte das Gefühl, dass ich das, was ich bin, etwas nicht Erwünschtes ist. Und dass es besser wäre, wenn ich darüber nicht rede.
Konntest du denn mit jemandem reden? Hast du mit deinen Eltern geredet?
Ja, wir haben frei darüber gesprochen in meiner Familie. Und ich habe immer versucht, Freunde zu finden, die es verstehen würden und für den es nicht wichtig ist.
Wie ist denn das gewesen als Jugendliche? Da ist es ja noch viel wichtiger, dass man irgendwo dazugehört. Wie war das dann für dich? Warst du mit Leuten unterwegs, die dich so akzeptiert haben, wie du bist? Oder warst du dann doch wieder ein bisschen allein?
Ja, beide, würde ich sagen. Ich hatte immer einen Kreis von guten Freunden, die mich gut verstanden konnten. Aber als ich ins Gymnasium gegangen bin, war ich ganz allein und ich konnte mich nie total befreien, um neue Freunde zu finden, weil ich immer so misstrauisch von alle war. Und es war eine nicht produktive Periode für mich. Ich war wirklich supprimiert und schüchtern. Ich fühlte mich nicht so gut einfach. Mhm. Das ist ganz logisch ist für Teenager.
Ja. Merkst du das immer noch? Oder konntest du das, jetzt bist du ja erwachsen, ich meine, du bist ja bald 30, konntest du das dann irgendwie jetzt in der Zwischenzeit ablegen, weil du hast es ja überdacht. Du kannst ja sehen, so war das damals, so habe ich mich verhalten, so habe ich mich entwickelt, weil die Umstände so und so waren. Ich meine jetzt mit Abstand, mit einem Studium, mit Leben in Deutschland und so weiter dazwischen. Bist du da ein anderer Mensch?
Ja, würde ich sagen, ja. Ich habe begonnen, Fremdsprachen zu studieren, immer mit dieser Idee, dass ich eine neuere Perspektive auf alles finden möchte und andere Welten und Leute und Sprachen besser kennenlernen möchte und verstehen möchte, um ein bisschen mehr über mich selbst zu lernen. Und danach ich ein Semester in Berlin verbracht habe. Das war wirklich eine befreiende Erfahrung, weil es wirklich eine offene und akzeptierende Stadt ist. Ja. Und ich habe Menschen aus aller Welt kennengelernt. Und ich habe verstanden, dass es ein Teil von mich ist, aber nicht das Wichtigste. Dass ich es nicht mehr verstecken muss. Und dass es besser wäre, wenn ich darüber rede und wenn ich es akzeptiere, dass es ein Teil von mir ist und dass es mehr eine Bereicherung als etwas Schlechtes ist.
Hm. Was denkst du, jetzt ist der Krieg 2001 zu Ende gegangen. Warum hängt der euch, Kroaten, Serben, Bosniern, warum hängt der euch noch so nach? Du hast es ja auch verarbeitet, alle anderen könnten es ja auch verarbeiten und in Frieden miteinander leben. Warum hast du das Gefühl, dass das nicht
ja,
so richtig
das wäre
funktioniert?
Ideal. Das wäre schön, aber also ich wohne in der Hauptstadt. Also ich hatte die Gelegenheit, eine gute Ausbildung zu haben und andere Welten und andere Perspektiven kennenzulernen. Und wirklich, die Sprache ist wirklich wichtig, würde ich sagen, weil hier in unserer Region, wir verstehen uns alle, aber es gibt niemand auf der Welt, der uns verstehen kann. Also wenn man nur seine Sprache spricht hier, dann ist man oft in einer kleinen Welt einsperrt und man kann nicht all diese Probleme so einfach auflösen. Also es gibt natürlich kleine Dörfer und kleine Städte, wo Menschen noch wirklich sehr von der Krieg beeinflusst sind.
Meinst du wirtschaftlich beeinflusst sind immer noch? Oder?
Ja, beide. Wirtschaftlich, politisch und persönlich.
Mhm.
In unserer Region, es gibt so viele Probleme und so tiefe und lange und geschichtliche Konflikte und Abneigungen zwischen den Leuten, dass 20 Jahre nicht so eine lange Periode ist, um es alles aufzulösen.
Wie sicher fühlt es sich für dich heute auf dem Balkan an, wenn du zu Hause in Zagreb bist?
Ganz sicher, wirklich. Also es ist die Hauptstadt und ich bin nicht in Kontakt mit Teilen der Stadt oder Leute, für denen solche Themen so wichtig sind. Aber bin sicher, wenn ich irgendwo anders leben würde, wäre es einfach anders.
Du meinst auf einem kleinen Dorf oder so zum Beispiel?
Ja, genau.
Ja.
Da ist es diese Thematik wirklich wichtig. Aber ja, also das ist die Hauptstadt und ich habe mich mit guten Leuten umgekreist und für denen es nicht so wichtig ist. Und ja, ich beschäftige mich mit Fremdsprachen und also deswegen fühle ich mich ein bisschen
freier, oder? Als deine Mitmenschen?
Genau, ja.
Wie schätzt du das ein? Wird es Versöhnung geben? Kann es die jemals geben bei euch?
Ja, natürlich. Versöhnung ist möglich, wie immer. Es gibt Schritte auf Versöhnung, aber es gibt wirklich noch viel zu tun.
Milena Šarković lebt in Zagreb, Kroatien, gehört da zur serbischen Minderheit und hat mit den Nachwirkungen der Balkankriege als Kind und Jugendliche stark zu kämpfen gehabt. Sie hat ja gesagt, heute fühlt sie sich zwar sicher in Zagreb, Heimat ist für sie aber dann doch was anderes.
Deutschlandfunk Nova.
Und auch wenn für uns Frieden so normal ist, dass wir ihn manchmal für ganz selbstverständlich nehmen, Frieden ist eben nicht selbstverständlich. Auch in Europa nicht unbedingt. Besonders bewusst ist das den Menschen in Irland und Nordirland. Vom Nordirland-Konflikt können da nämlich nicht nur die Alten reden, sondern an den können sich auch noch viele von uns in unserem Alter gut erinnern. Meine Kollegin Lara Lorenz wird uns gleich die Problematik Irland und Ulster auseinanderdividieren. Vorher aber der Song von U2, in dem Bono Fox den Nordirland-Konflikt in Worte fasst. Sunday, Bloody Sunday ist ein Klassiker, ne? Und der Bloody Sunday in Nordirland, den gab es wirklich. Also das ist ein Tag. Und was hat es mit diesem Bloody Sunday auf sich?
Das war ein Tag 1972 in Derry, einer Stadt an der Grenze zu Irland. Und das war ein ziemlich krasser Tag, weil da haben britische Soldaten auf nordirische Demonstranten geschossen und da sind auch 14 Leute umgekommen. Viele davon waren ziemlich jung, so zwischen 17 und Anfang 20.
Warum hat die britische Armee auf nordirische Demonstranten geschossen?
Das war Teil eines sehr viel größeren Konflikts in Nordirland, der so zu der Zeit angefangen hat und dann fast 30 Jahre lang gedauert hat. Und der Kern von diesem Konflikt war die Frage, ob Nordirland jetzt zu Irland gehören soll oder ob es ein Teil des Vereinigten Königreichs bleiben soll. In Nordirland leben nämlich vor allem Protestanten, die sich britisch fühlen und gerne ein Teil von Großbritannien wären. Aber es gibt auch eine katholische Minderheit und die wären sehr viel lieber ein Teil von Irland.
Sehr schwierige Situation. Wie ist es dann in Nordirland, in Ulster weitergegangen?
Die katholische Minderheit hat sich von der protestantischen Mehrheit diskriminiert gefühlt und so in den 60ern angefangen, für ihre Bürgerrechte einzustehen und friedliche Demonstrationen organisiert. Diese Demonstrationen sind dann ziemlich schnell zu gewalttätigen Auseinandersetzungen eskaliert, vor allem zwischen den Protestanten und den Katholiken. Da gab es auf beiden Seiten auch so Gruppen, die Anschläge verübt haben, wo auch viele Zivilisten gestorben sind. Und dann wurde die britische Armee nach Nordirland geschickt, weil Großbritannien das eben auch unter Kontrolle kriegen wollte. Und die wurden dann auch noch in diese Konflikte reingezogen. Ich habe mit dem Politikwissenschaftler Duncan Morrow darüber gesprochen. Der ist zu der Zeit in Nordirland aufgewachsen und er hat erzählt, dass das Leben einfach so weiterging.
Ich erinnere mich noch, bei meiner letzten staatlichen Prüfung in der Schule habe ich glaube Geschichte geschrieben und dann gab es eine Bombe in einem Hotel, was vielleicht 100 Meter von meiner Schule entfernt war. Die Bombe ist explodiert. Wir haben das natürlich sehr laut gehört, aber der Lehrer hat einfach gesagt, schreib weiter. Und wir sind dann geblieben und haben weitergeschrieben, meine letzte Prüfung.
Wie sieht das denn heute aus?
Nach jahrelangen Verhandlungen wurde dann Ende der 90er Jahre offiziell Frieden in Nordirland geschlossen. Einige radikale Gruppen erkennen das allerdings bis heute nicht an und es gibt immer noch vereinzelte Anschläge. Ich habe mit Liam gesprochen, der ist Nordire, lebt in Belfast und hat mir erzählt, dass diese Spaltungen heute immer noch spürbar sind.
Es gibt came to Northern Ireland and visited, on the surface, everything would appear like we're a very normal society. But when you scratch beneath that surface and you start to look at our political parties and you start to look at our education system, even how our houses are allocated to people, you can see that all those old divisions and those old segregations still exist and they are still there.
Liam hat gesagt, auf den ersten Blick merkt man von den Konflikten in Nordirland heute gar nichts mehr. Aber wenn man genauer hinschaut und sich zum Beispiel die Schulen oder die politischen Parteien anschaut, dann ist diese Spaltung, diese Aufteilung in Protestanten gegen Katholiken schon immer noch sehr spürbar.
Mhm. Also trotz offiziellem Frieden ist es auch heute noch nicht ganz so einfach in Nordirland. Da kommt der Brexit wahrscheinlich auch nicht so gelegen, oder?
Nee, der kommt tatsächlich überhaupt nicht gelegen. Vor allem, weil ja immer noch nicht klar ist, was jetzt mit dieser
Irland
Grenze
passieren soll.
Genau, mit dieser Grenze, weil das ist dann ja eine EU-Außengrenze. Mhm. Da muss man eigentlich Grenzkontrollen machen. Und das wäre für Nordirland gar nicht cool. Liam hat mir auch erzählt, warum er keine harte Grenze möchte.
There isn't the public wide support for going back to the scale of violence that we experienced, but I do think that the creation of a border adds complications. So yeah, I think if a border came in place, I will be slightly more scared that violence will come as a result of it.
Liam glaubt zwar, dass die Öffentlichkeit in Nordirland heute nicht mehr dieses krasse Ausmaß an Gewalt zulassen würde, was es damals gab, aber er hat trotzdem Angst, dass eine harte Grenze zu mehr Gewalt führen könnte.
Frieden in Nordirland ist also alles andere als selbstverständlich. Der Brexit macht das alles nicht besser.
Deutschlandfunk Nova.
Ah, möchte keiner, ne, den anderen verlieren. Wir möchten doch Liebe haben. Und Frieden. Und Harmonie. Und das gerne alles zusammen und nicht diese kleinen bösen Hinterfotzigkeiten, die dazu führen können, dass der Frieden und die Harmonie in der Liebe gestört sind. Das wollen wir nicht. Aber wie kriegen wir das hin? Ich habe drüber geredet mit Erik Hegmann, unserem Paartherapeuten aus Hamburg. Ich habe ihn gefragt, wie wichtig sind Frieden und Harmonie denn eigentlich für eine schöne Beziehung?
Frieden und Harmonie sind schon sehr wichtig, weil wir suchen ja Sicherheit in einer Beziehung. Und das bedeutet, wir wollen uns sicher fühlen, dass wir gemeinsam mit dem Partner auf die Veränderungen, die das Leben so mit sich bringt, die von innen und außen auf eine Beziehung einwirken, reagieren können, ohne dass uns das stresst, ohne dass wir ja miteinander streiten müssen. Schwierig wird dieses Bedürfnis nach Harmonie, wenn ich dazu neige, Konflikte nicht mehr anzusprechen, weil ich denke, oh Gott, darüber streiten wir uns sowieso, wir finden eh wieder keine Lösung dazu, also lasse ich's ganz. Und dann fresse ich diesen Frust immer länger in mich hinein und irgendwann mal platzt der raus und dann ist es wirklich die berühmte Zahnpastatube, an der sich dann womöglich eine Trennung aufhängt, weil man sagt, es reicht mir jetzt und immer machst du dieses und immer machst du jenes.
Ja, da dann kommen so generelle Sachen, ne? Dann ist ja alles plötzlich alles scheiße und dann kommen so general und pauschal Verurteilungen, wo der andere wahrscheinlich auch gar nicht weiß, woher kommt denn das jetzt? Was ist denn da eigentlich los? Ist nicht zu viel Harmonie auch ein bisschen langweilig, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf? Und ein bisschen und Frieden, immer so viel Frieden, immer so viel Harmonie, ist das nicht ein bisschen, ist die Beziehung denn nicht eigentlich schon tot?
Ich glaube, dass ganz viele Menschen das total entspannend finden würden, wenn sie mehr Frieden in ihrer Beziehung hätten. Ich fände es auch ein bisschen langweilig, weil ich damit auch die Andersartigkeit des Partners nicht mehr wirklich respektiere. Warum streiten sich manche Menschen nicht? Weil sie Angst haben, eigentlich zu sagen, wir sind zusammen, wir lieben uns, aber wir haben trotzdem unterschiedliche Haltungen. Also dahinter steckt dieser Satz, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du das ganz genauso sehen wie ich und wir müssten uns gar nicht streiten. Und das ist fatal.
Von wann ist der? Aus den 20ern? Oder?
Der ist uralt.
Meine Oma hat das immer gesagt.
Genau, der ist genauso alt wie diese Beziehungsmythen, die da heißen, Paare, die glücklich sind, streiten nicht miteinander. Und das ist genau aus der gleichen Zeit und aus der gleichen Phase, wie man damals mit Beziehungen umgegangen ist. Das lag aber auch daran, dass man ja eher schon Vernunftehen oder Zweckgemeinschaften geschlossen hat. Da war das Risiko ein Streit, dass man den Respekt vor dem Partner verliert. Also hat man versucht, den Streit ganz zu vermeiden. Heute tun wir das nicht mehr. Heute sagen wir, jeder Partner soll sich ausleben können. Und das bedeutet, er muss dann auch benennen können, was er möchte. Und das führt zwangsläufig zu Konflikten. Es kann gar nicht sein, dass beide Partner zur gleichen Zeit die Spülmaschine ausräumen wollen.
Möchte das überhaupt einer? Nein.
Das kommt hinzu. Es möchte eben keiner. Und jetzt muss man irgendwie eine Lösung dafür finden. Und vielleicht macht man es eben doch erst in 2 Stunden, auch wenn ein Partner denkt, nein, das muss jetzt sein. Ich glaube schon, dass man zu seinen Bedürfnissen, zu seinen Wünschen stehen muss. Das heißt nicht, dass man sie zu 100% durchsetzen muss und schon gar nicht respektlos und auf Kosten des Partners.
Was ist denn für Sie eine gute Streitkultur, wo Sie sagen, das ist eine friedliche, also im Sinne von Frieden und Harmonie ist es eine Streitkultur, die ist okay, jeder vertritt seine Meinung, aber es ist halt nicht so, dass es meinetwegen so ausufert, dass der andere vielleicht am Boden zerstört ist.
Grundsätzlich glaube ich, eine gute Streitkultur ist, wenn die Partner nicht versuchen, sich mit Argumenten zu überzeugen, sondern versuchen, die Gründe der Argumente herzuleiten. Also zu sagen, warum ticke ich so? Warum ist mir das so wichtig? Welche Gründe hat das dafür? Damit gegenseitiges Verständnis entstehen kann. Und die schlimmsten Dinge, die man in der Streitkultur entwickeln kann, das nennt sich die 4 apokalyptischen Reiter der Paarkommunikation. Das ist einmal Angriff. Ist logisch, weil dann meint der Partner, er müsse sich verteidigen oder er geht in die Flucht. Dann Verteidigung. Das klingt jetzt komisch, aber Verteidigung bedeutet häufig, dass man den anderen nicht ernst nimmt. Also wenn ich sage, das ist schon richtig, aber dann habe ich sein Argument irgendwie nicht angenommen. Deswegen ist das auch schon schlecht. Der 3. apokalyptische Reiter ist die Abwertung. Also wenn ich wirklich sage, du hast das noch nie richtig gemacht und deine Mutter hat das auch dir schon so beigebracht. Du kannst das gar nicht anders. Bis hin zum 4. Reiter und das ist dann das Mauern. Das ist die Variante, wo ich sage, mit dir rede ich nicht mehr. Darüber brauchen wir nicht mehr uns zu unterhalten, weil das hat keinen Sinn. Diese 4 Reiter, die führen auch statistisch gesehen irgendwann mal zum Beziehungsende und eher mittelfristig als langfristig.
Dann machen wir es mal kurz nochmal andersrum. Also wie wäre es so, dass Sie sagen, so kann man sich streiten, dass es dann danach dann auch wieder zu Frieden und Harmonie kommen kann?
Der richtige Streit wird ausgezeichnet durch gegenseitigen Respekt vor der Andersartigkeit des Partners. Und es geht nicht um die Argumente, mit denen man den Partner überzeugen will, sondern es geht um das gegenseitige Verständnis, warum der Partner das und das wünscht. Und dann kann man hoffentlich in die Verhandlung gehen und sagen, wenn dir das so wichtig ist, du, dann machen wir das heute so.
Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg, sagt, Frieden und Harmonie sind schon wichtig für ein gutes Gefühl in einer Liebesbeziehung, aber nicht um jeden Preis. Eine konstruktive Streitkultur ist fast genauso wichtig und vor allem wird es dann nicht so gehen. Langweilig.
Ab 21.
Das letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
London. Im britischen Unterhaus gibt es offensichtlich einen Dachschaden. Weil es durch das Dach regnete, musste heute eine Sitzung unterbrochen werden. Mehrere Abgeordnete spielten darauf in Twitter-Beiträgen auf das Brexit-Dilemma an. Ich höre, wie der Regen durch das Dach tropft. Das Parlament ist wirklich zerbrochen, schrieb der Labour-Abgeordnete Justin Meadows. Die Tory-Abgeordnete Julia Lopez fragte, ist das die Sintflut, die uns alle wegspülen wird? Nachrichtenagenturen zufolge ist das Parlament in London marode und muss komplett saniert werden. Zahlreiche Fenster im Parlament schließen nicht richtig. Die veraltete Heizung läuft das ganze Jahr, weil man fürchtet, sie ansonsten nie wieder anzubekommen. Von den Decken bröckeln hin und wieder Teile herunter. Durch die alten Gebäude huschen viele Mäuse.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.